Und jetzt lese ich den Predigttext aus Johannes 5, die Verse 39 bis 47, auch aus dem Buch Roland Werner. Ihr durchforscht die heiligen Schriften, denn ihr seid der Auffassung, dass sie das ewige Leben beinhalten. Ja, das stimmt. Es sind genau diese Schriften, die mich bestätigen. Und doch wollt ihr auf keinen Fall zu mir kommen, um das ewige Leben zu erhalten. Von den Menschen nehme ich keine Ehre an. Vielmehr weiß ich, was ich in eurem Innern ist, was in eurem Innern ist. Ihr tragt die wahre Liebe für Gott nicht in euch. Ich bin im Namen und im Auftrag meines Vaters in diese Welt gekommen, aber ihr habt mich nicht willkommen geheißen. Aber wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, dann werdet ihr ihn willkommen heißen. Wie kann es euch gelingen, Gott wirklich zu vertrauen, wenn ihr auf gegenseitige Ehre und Anerkennung aus seid? Doch um die Anerkennung durch den einzig wahren Gott bemüht ihr euch nicht. Denkt ja nicht, dass ich euer Ankläger vor dem Vater sein werde. Nein, ein anderer wird als euer Ankläger auftreten, nämlich Mose, der auf den ihr all eure Hoffnung gesetzt habt. Denn es ist so, wenn ihr wirklich Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr auch mir euer Vertrauen geschenkt. Denn das, was er in seinem Buch geschrieben hat, das hat er über mich geschrieben. Wenn ihr aber schon nicht den Worten Glauben schenkt, die Mose aufgeschrieben hat, wie werdet ihr dann dem glauben, was ich euch hier und heute sage?
Ich bete. Danke, guter Gott, für dein Wort. Danke, dass du uns die Bibel geschenkt hast, dass du dich in diesem alten Buch mit so vielen höchst unterschiedlichen Texten offenbart hast und immer wieder neu offenbarst. Und dass du dich daran gebunden hast, eben durch dieses Buch, durch die dort zu lesenden, zu hörenden Worte und Texte immer wieder neu Menschen zu begegnen, zu ihnen zu reden, es lebendig werden zu lassen. Und danke, dass du es nicht dabei belassen hast, bei dem, was die alten Schriften sind, sondern dass du noch mal ganz neu Wort geworden bist in deinem Sohn Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort. Und dass wir an ihm deine Liebe entdecken können, ja, ergreifen, spüren, fassen können. Danke, dass du so auch heute uns begegnen willst als der Lebendige. Dass du, Jesus Christus, dich uns offenbaren möchtest, immer wieder aufs Neue. Und dass du uns helfen willst, in deinem Wort dir zu begegnen, auch das immer wieder aufs Neue. Um so für unser Leben zugerüstet zu werden, Kraft zu bekommen, Mut zu fassen. Ja, begeistert zu sein über das, was du für uns getan hast und das, was du uns möglich machst, was du uns eröffnest. Ein Leben in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Ein Leben aus der Beziehung zu ihm, ein Leben mit der Perspektive auf ein ewiges Leben. Ein Leben, das über dieses Irdische hinausreicht. Danke, dass du so auch jetzt eben reden willst. Und ich bitte dich, rede du und hilf uns zu hören, recht zu hören, dich zu hören. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus hat durchaus hier und auch an anderen Stellen sehr hart mit Menschen gesprochen. Den Text können wir ruhig wieder einblenden. Thomas, das wäre nett, dann haben alle ihn vor Augen. Er hat hart mit Menschen gesprochen. Hier sind es die Juden, so lesen wir in Johannes 5, 16, denen er in klaren Worten die Meinung geigt. Die Juden, bei Johannes meint das immer durchaus unterschiedliche Menschen. Hier aus dem Zusammenhang wird ersichtlich, dass es sich um führende Persönlichkeiten des jüdischen Volks handelt. Vermutlich eben dann um Pharisäer, um Schriftgelehrte, also die Theologen der damaligen Zeit, und um Priester, die der theologischen Schule der Sadduzäer zugehörten. Sadduzäer und Pharisäer waren sich eigentlich nicht grün. Doch in ihrer Stellung zu Jesus, da waren sie eins. Die einen, die Pharisäer, eine Laienbewegung von frommen, ja man muss schon sagen sehr frommen Leuten, sie nahmen die Bibel total ernst. So ernst, dass sie noch einen Schutzzaun um sie zogen, damit sie nun sicher, aber nun wirklich möglichst sicher, wie nur Menschen möglich eben sicher, keines der 613 Geh- und Verbote übertraten. Und für die Pharisäer gehörten auch die übrigen Teile des von uns sogenannten Alten Testaments zu den heiligen Schriften, also nicht nur die fünf Bücher Mose, die bei ihnen Torah hießen und im Judentum bis heute heißen. Die Sadduzäer dagegen waren Minimalisten, so könnte man sagen. Für sie galt nur die Torah als heilig. Aber beide waren sich in ihrem Verständnis der Torah darin einig, eben, dass sie heilig ist, dass sie Wort Gottes ist, dass Gott selbst durch Engel diktiert hat, hineingeschrieben hat, was da steht. Und dass diese Schriften dann dem Mose übergeben worden sind. Und dass man so die Aussagen dort möglichst wörtlich zu nehmen und eben auch möglichst wörtlich nach ihnen zu leben habe. Und diesen frommen Leuten fährt Jesus hier ganz ordentlich in die Parade. Er bestätigt zunächst ihre Bemühungen, ja, ihr durchforscht die Schriften. So wie es im Buch Esra von eben diesem Esra durchaus sehr positiv berichtet wird, dass er die Schriften erforschte. Vorbildlich. Jesus sagt also nicht, dass die alten Schriften getrost vergessen werden könnten. Weil er ja nun da sei und weil er ja nun das Wort Gottes ganz aktuell bringe. Nein, das hat er nie getan. Er hat vielmehr ihren Wert bestätigt. Hier und auch an anderen Stellen, bei anderen Gelegenheiten. Beispielsweise in der Bergpredigt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Gesetz und die Propheten. Die Torah und die prophetischen Bücher. Und sicher hat Jesus dort in der Bergpredigt auch die übrigen Schriften des sogenannten Alten Testaments, die Psalmen, das Buch Hiob und so weiter, eingeschlossen. Und doch kritisiert Jesus hier die Sicht seiner Gesprächspartner auf die Bibel. Er kritisiert, dass sie meinen, sie müssten nur in der Bibel forschen und nach ihrem Verständnis dessen leben, was sie da lesen. Und damit hätten sie die Eintrittskarte in die Welt Gottes in der Tasche. Er kritisiert, dass sie ihre Wertschätzung der Bibel übertreiben. Dass sie ihr göttlichen Charakter beimessen, sie vergöttlichen. Die Bibel, so könnte man kurz sagen, ist zu ihrem Götzen geworden, den sie anbeten. Doch den, den Gott geschickt hat, den Johannes am Anfang seines Evangeliums als das fleischgewordene Wort Gottes bezeichnet, den hören sie nicht. Den verstehen sie nicht. Ja, den wollen sie gar nicht erst verstehen. Dem glauben sie nicht. Sie glauben nicht, dass sie das ewige Leben durch ihn bekommen. Obwohl er doch das Leben ist. Sie glauben nicht, dass in ihm Gott zu ihnen spricht. Obwohl er doch letztlich nichts anderes sagt, als Gott durch die Torah und die anderen Schriften schon gesagt hat. Und es nur noch einmal ganz neu durch das fleischgewordene Wort zur Sprache bringt. Eben menschlich, Fleisch geworden. In ihm, in diesem fleischgewordenen Wort Gottes, begegnet die Liebe Gottes sichtbar, spürbar, erfahrbar, ja greifbar. Und damit aber eben natürlich auch angreifbar. Auch heute gibt es immer wieder Streit um die Bibel, um ihr rechtes Verständnis. Gläubige Menschen ringen darum, sie recht zu verstehen. Sie erforschen wie damals die Frommen die Schriften. Und wie damals laufen sie Gefahr, die Bibel dabei zu vergötzen. In manchen Glaubensbekenntnissen von Gemeinden bzw. ihren Satzungen wird der allererste Artikel der Bibel gewidmet. Nicht Gott, nicht Jesus Christus, nicht dem Heiligen Geist, sondern ganz oben steht die Bibel. Und allein dadurch gerät man nach meinem Verständnis schon in eine gewisse Schieflage. Und ich meine ganz ähnlich der Frommen in unserem Predigttext. Wer die Bibel wörtlich, buchstäblich verstehen will, der steht in der Gefahr, dann sein Verständnis als das einzig Mögliche anzusehen. Damit ist er aber nicht da, wo das Wort Gottes ihn haben möchte. Nämlich, dass er darauf wartet, dass Gott selbst durch das, was er da liest, ihn anredet. Und dass er eben Gott reden hört. Jesus jedenfalls machte seinen Gesprächspartnern damals mit aller Härte klar, dass sie so mit diesem Verständnis vom Gott Gottes nicht dem lebendigen Gott begegnen, sondern nur ihrem eigenen Vorverständnis. Dass sie nicht ihn hören, ihm nicht glauben, sondern so auf ihrem Weg letztlich bei sich selbst bleiben. Jesus sagt zu Anfang sehr deutlich, dass sie das überlieferte, das schriftgewordene Wort Gottes nur recht verstehen, wenn sie es eben durch ihn hören. Ihn also sozusagen als das Medium, durch das es erst recht verstanden werden kann. Nun können wir heute nicht mehr wie die Menschen damals Jesus reden hören. Wir können nur noch lesen, was er gesagt hat, was andere über ihn geschrieben haben. Wir sind also sozusagen an der gleichen Stelle wie die Juden zu seiner Zeit im Blick auf die alttestamentlichen Schriften, die ja auch mal mündlich ausgesprochen wurden, aber dann inzwischen schriftlich geworden waren. Und doch finden wir ja in diesen schriftgewordenen Worten Zeugnis über ihn. Wir erhalten ein Bild von ihm, ein lebendiges, ein nie fertiges Bild. Ja, aber eben doch ein Bild, das uns hilft, die Bibel zu verstehen. Martin Luther hat diesen Schlüssel zum Verständnis der Bibel kurz und prägnant so formuliert: Was Christum treibet. Es geht um Jesus Christus. Wer er ist, was er bezeugt, wofür er steht. Unser Verständnis eines Bibeltextes, na klar, kann sicher zunächst einmal ganz schlicht nach dem Sinn fragen dessen, was wir da lesen. Wir haben unseren Verstand ja nicht bekommen, damit wir ihn mit unserem Kopf am Empfang abgeben und dann kopflos in die Kirche gehen. Der Verstand ist wichtig, um Gottes Wort zu verstehen. Doch wenn wir so Texte lesen mit unserem Verstand, dann haben wir nur zunächst mal das getan mit dem Bibeltext, was wir mit jedem anderen Text auch tun. Mit der Frage aber dann, was denn das nun für mich und mein Leben bedeutet, da bekommt es eine neue Ausrichtung. Mein Leben im Blick auf Gott. Und da wird dann Christus als Schlüssel zum Verstehen wichtig. Wie bringt mich das, was ich da lese, in meiner Beziehung zu ihm weiter? Was will er mir jetzt durch dieses Wort für mein Leben hier und heute sagen? Wie befördert das meine Nachfolge Jesu? Wie wird mein Leben dadurch in seinem Sinn positiv geändert? Was bringt Christus und seine Sache voran? Das sind die Fragen, die dieser Schlüssel zum Erschließen eines Bibeltextes, was Christum treibet, beinhaltet. Doch die Antwort kann ich eben nur bedingt mit dem Kopf finden. Hier kommt das Herz ins Spiel, oder besser noch gesagt und genauer gesagt, der Geist Gottes, der mich eben nicht nur hier oben anspricht, sondern auch hier mein Herz anspricht, in mein ganzes Leben hineinredet. Die Gesprächspartner Jesu entlarvten sich damals eigentlich selbst. Jesus deckt das auf in diesem Gespräch. Sie suchten ja gar nicht danach, dass Gott zu ihnen redet, dass sie Gott hören und ihn dann durch ihr Leben ehren und dass er sie ehrt, also dass er sie bestätigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das hat sie völlig losgelassen, das hat sie gar nicht gejuckt. Sie sprechen sich, so sagt Jesus, ja das selbst gegenseitig zu. Sie geben sich gegenseitig die Ehre. Ja, sogar die so unterschiedlichen beiden Parteien, die Sadduzäer und Pharisäer, sie ehren sich gegenseitig. Und sie vergessen darüber, dass sie die Ehre bei Gott suchen sollen. Und so entlarven sie sich dann auch dadurch, dass sie keine Liebe in sich tragen. Ist die Liebe doch gerade das wesentliche Kennzeichen Gottes. Doch mit ihrer Gesetzlichkeit, mit ihrer engen, buchstäblichen Schriftauslegung und den von ihnen daraus gezogenen Schlussfolgerungen, wie ein gottgefälliges Leben denn auszusehen habe, damit legen sie den einfachen Leuten ein untragbares Joch auf. Damit haben sie ein Bollwerk errichtet, das die einfachen Menschen daran hindert, überhaupt auch nur daran zu denken, dass Gott auch mit ihrem Leben etwas zu tun haben möchte, dass Gott auch für sie ansprechbar sei. Liebe jedenfalls treibt sie nicht, die Pharisäer und Sadduzäer. Nicht Liebe zu Gott, nicht Liebe zu den Menschen, allenfalls Selbstliebe. Doch Jesus setzt in seiner Kritik noch eine drauf und fordert auch uns heute damit heraus. Er hindert uns zu sagen, naja, wenn das so ist, dass Christus sozusagen die rechte Schrift ist, was brauche ich dann noch das Alte Testament? Kann ich doch getrost ad acta legen. Es klang schon an. Was bei Mose geschrieben steht, das hat keinen anderen Inhalt, so sagt das hier Jesus, als das, was im Neuen Testament steht. Man muss es nur recht verstehen, man muss Gott nur darin hören. Und so wird Mose zum Zeugen, ja mehr noch zum Ankläger. Die Frommen damals dachten, er wäre ihr Fürsprecher, so wie er für das Volk Israel in der Wüste Fürsprache bei Gott eingelegt hat. Sie glaubten, wenn sie die Tora ernst nehmen und möglichst wörtlich nach ihr Leben, nach ihrem Verständnis dessen, was sie da lesen, dann wäre alles in trockenen Tüchern. Dann ist ihr Platz im Paradies schon reserviert. Doch das Gegenteil ist der Fall, so Jesus. Jesus braucht sie gar nicht zu verklagen. Und das haben wir schon vorher gehört. Im Gespräch mit Nikodemus hat Jesus das gesagt, dass er nicht gekommen ist zu richten, sondern um zu retten. Aber er braucht sie nicht zu verklagen, weil Mose sie verklagt. Weil sie auch seinen Worten nicht Glauben schenken. Sie glauben nicht. Sie widersetzen sich dem in der Tora lebendig mit ihnen reden wollenden Gott. Mose verklagt sie, weil sie nicht autorisiert sind, darüber zu bestimmen, was denn die Tora nun genau bedeutet. Dass kein Mensch dazu autorisiert ist, das ist anmaßend, zumindest eben nicht alleine dazu autorisiert ist und schon gar nicht allein selig machend, allein gültig. Aber genau das war ihr Anspruch. Sie haben Jesus gar nicht recht zugehört. Und darin erweist sich, dass sie auch Mose nicht verstehen, auch Mose nicht glauben, weil schon in dem, was von ihm niedergeschrieben wurde, was er empfangen hat, immer auch schon von dem gesprochen wurde, der jetzt da ist, der lebendige Christus, der Messias. in seinen Schriften steht letztlich eben nichts anderes als das, was Jesus sagt. Und das bedeutet für die Christenheit zu jeder Zeit, und das heißt auch für uns, schon das Alte Testament ist Gottes Wort, das wir dringend zum Leben brauchen. Wir verstehen Jesus nur recht, wenn wir Mose zuvor und zugleich hören. Gott hat sich eben auch schon da an dieses Wort gebunden, so wie er sich weiter auch an das Wort des Neuen Testamentes gebunden hat. Und das ist ein zweiter Schlüssel zum Verstehen von Bibeltexten. Die Bibel legt sich selbst aus. Um einen Bibeltext recht erfassen zu können, können wir, ja müssen wir geradezu andere Texte hinzuziehen, die ähnliche Themen ansprechen. Bei den Evangelien haben wir ja meistens Paralleltexte, die wir dazu ziehen können, die manchmal Nuancen anders sind als das in dem Evangelium, das wir gerade betrachten. Und wir finden auch reichlich Zitate im gesamten Neuen Testament aus dem Alten Testament. Adolf Pohl, der von mir hochgeschätzte Neutestamentler am Theologischen Seminar der Baptisten der DDR in Buckow, vergangenes Jahr heimgegangen, er wird in seinen Kommentaren zu der Offenbarung, dem Evangelium von Markus, dem Römer- und Galaterbrief des Paulus, nicht müde, darauf immer wieder hinzuweisen. Die Bibel legt sich selbst aus. Altes und Neues Testament sind gleichermaßen Gottes Wort. Und deshalb ist Bibelkenntnis nötig, wie eben aber auch solche Kommentare und Auslegungen bibelkundiger Menschen sehr hilfreich sind, um eben all das zu entdecken, was wir so ohne weiteres manchmal eben nicht in der ganzen Fülle entdecken können. Mose und Jesus also gleichermaßen. Und doch, und das ist mein letzter Punkt, und doch gibt es zwischen Mose und Jesus einen Unterschied. Jesus sagt seinen Gesprächspartnern deutlich, dass Mose sie verklagt, nicht er, weil sie schon ihm nicht glauben. Und doch ist es noch wichtiger, ihn, Jesus, zu hören. Jesus zu hören und zu verstehen und zu glauben, dass er der Zugang zum ewigen Leben ist. In Jesu Leben, in seiner Person, darin, wie er den Menschen begegnet, darin wird Gottes Liebe sichtbar. Darin, dass er als Gottes Sohn Mensch wurde und sich als Mensch in die Hände der Menschen gab, mit dem Ergebnis, dass sie ihn ans Kreuz nagelten und töteten. Darin wird Gottes Liebe sichtbar. Und dass Gott diesen seinen Weg bestätigt und ihn von den Toten auferweckt, als Ersten. Darin wird Gottes Liebe offenbar. In Jesus wird die Liebe Gottes greifbar und damit wurde und bleibt sie auch immer angreifbar. So wie Gottes Wort eben greifbar und damit angreifbar ist. Aber gerade darin wird ja seine bedingungslose Liebe offenbar und sichtbar, dass er genau das abhält, dass wir sie auch ablehnen können. Dass er das aushält, nicht abhält, dass er das aushält, dass wir sie auch ablehnen können. Dass wir ihn und seinen Sohn Jesus ablehnen können. Das ist Liebe, dass man das aushält. Und dass wir so auch seinen Geist nicht zur Wirkung kommen lassen können. Und dass wir seine Liebe nicht zum Schlüssel unseres Verständnisses der Bibel machen. So sehr liebt Gott diese Welt, dass er das zulässt und aushält. Denn die Liebe, das ist der dritte Schlüssel zum Verstehen, gerade auch zum Verstehen der Gebote. In ihnen geht es um die Liebe zwischen uns Menschen, um ein liebevolles und barmherziges, gerechtes und wahrhaftiges Miteinander. Und um die Liebe zu Gott, die sich daran zeigt, dass wir uns ihm anvertrauen, ihm die Ehre geben und allein von ihm Ehre empfangen wollen. Die Liebe ist das wesentliche verbindende inhaltliche Glied zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen Mose und Jesus. Die Liebe ist der Ausgangspunkt dessen, dass Gott uns rettet und dafür Jesus schickt. Das Evangelium, die gute Nachricht. Und das Gesetz zeigt uns auf, wie wir diese Liebe erwidern können und wie sie uns bestimmen kann, ganz konkret und praktisch im Lebensvollzug. Und zugleich zeigt es uns immer wieder unsere Grenzen auf, zeigt, dass wir ja trotz dessen, dass wir Christus glauben, eben nicht immer so handeln, dass es Gott Freude macht. Und weist uns damit wieder zurück an diese gute Nachricht, dass Gott uns liebt und annimmt, trotz allem. Die gute Nachricht eben, dass Gott uns vergibt, wenn wir fehlen. Ja, dass er uns schon längst vergeben hat, weil er doch um unsere Grenzen